Ja, Herr Jesus Christus, wir wünschen uns das, näher und näher zu dir zu kommen. Näher an dein Herz, näher geprägt von dir. Und wie oft erkennen wir in unserem Leben, dass wir eben nicht immer brennen und heiß sind, sondern auch lauwarm. Und so hilf uns heute und erinnere uns heute an diese wichtige Tatsache anhand des warnenden Beispiels der Gemeinde in Laodicea, was es bedeutet, lauwarm zu sein und wie du darüber denkst. Vergib uns da, wo wir Kompromisse eingehen in unserem Leben, da, wo wir, wie wir auch gehört haben, zu Elias Zeiten schon das Volk Israel auf beiden Seiten hinken, unentschieden sind oder auch gleichgültig. Vergib uns diese Sünde, Herr. Hilf uns, dich mehr zu lieben, so wie es dir gebührt. Und lass uns heute aufmerksame Hörer sein. Dein Wort möge uns heiligen, möge uns verändern. Zu deiner Ehre und zu deinem Lob. Amen. Habt ihr schon mal in einer Gaststätte oder sonst irgendwo, wo ihr zu Gast wart, lauwarmen Kaffee getrunken? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jemand, der sehr gerne Kaffee trinkt. Und ich sage auch immer, das Leben ist zu kurz, um es mit schlechtem Kaffee zu vergeuden. Also ich mag guten Kaffee und der muss heiß sein oder meinetwegen kalt. Im Sommer ist es auch sehr, sehr angenehm, Eiskaffee zu trinken. Also entweder Eiskaffee oder Heißkaffee, aber bestimmt kein lauwarmer. Das ist eklig. Nun, genauso kann es keinen lauwarmen Christen geben. Auch das ist eklig in Christi Augen. Daher lasst uns heute aufmerksam schauen, was das genau ist und was das für uns praktisch bedeutet, wenn wir uns dieses Sendschreiben aus der Offenbarung anschauen. Wir studieren gemeinsam das Buch der Offenbarung schon seit einer gewissen Weile. Wir haben gesehen, Kapitel 1 beginnt diese Vision, die Johannes auf Patmos empfängt. Es ist so eine Art Torbogen, eine Art Eingangsbereich. Er bereitet uns vor, er zeigt uns Christus in seiner Herrlichkeit, eben nicht mehr das hilflose Kind, nicht mehr der schwache Mensch. Nein, es ist jetzt der ehrfurchtgebietende Gott in seiner ganzen Herrlichkeit, mit seinem weißen Gewand, mit der Richterrobe sozusagen bekleidet, bereit zu kommen zum Gericht. Und die Botschaft der Offenbarung ist relativ simpel. Die Botschaft ist, Christus kommt. Bist du bereit? Bist du bereit, Gemeinde? Und bist du bereit, Welt? Und wir haben gesehen jetzt, dass Johannes aufschreiben sollte, in Kapitel 1, Vers 19, was er gesehen hat, das war diese Vision der Herrlichkeit Christi. Was ist, das wären diese 7 Sendschreiben an die Gemeinde, an das Zeitalter, in dem er gelebt hat, in dem auch wir noch leben, das Gemeindezeitalter, und was danach geschehen soll. Also in Kapitel 1, Vers 19 habt ihr gewissermaßen eine Gliederung des Buches der Offenbarung. Kapitel 1 ist, was Johannes gesehen hat, was ist, Kapitel 2 bis 3, und dann, was danach geschehen wird, das werden wir nächstes Mal beginnen in Kapitel 4, die Visionen der Zukunft, das Ende der Welt. Und wir haben von diesen Gemeinden nun 6 kennengelernt. Die Gemeinde in Ephesus, die Lieblose, Smyrna, die Verfolgte, Pergamos und Thyatira, die von Irrlehren gebeutelt sind, Sardes, die lebendig Tote, und Philadelphia, die schwache, aber treue Gemeinde. Nun kommen wir schließlich zur letzten der 7 Gemeinden, die Gemeinde in Laodicea. Diese bekommt eine sehr negative und ernüchternde Bewertung. Es ist die lauwarme Gemeinde. Es ist wahrscheinlich eines der bekanntesten Sendschreiben aus der Offenbarung, aber es ist trotzdem wichtig, dass wir uns dieses Sendschreiben heute gemeinsam anschauen. Die lauwarme, die neutrale oder die neutralisierte Gemeinde. Lauwarm, reich und weltlich. Es hat so viel mit unserer Zeit heute zu tun. Es ist an Aktualität eigentlich kaum zu überbieten, dieser Text. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gut zuhören. Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22, das ist unser Text für heute. Hier heißt es Folgendes. Und dem Engel, oder wir wissen ja bereits, dem Boten der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lauwarm ist unentschieden sein. Etwas drin und etwas draußen. Auf beiden Seiten hinken, wie wir das jetzt gerade gelesen haben, auch das Volk Israel offenbar sich nicht entscheiden wollte, ob jetzt Jahwe der wahre Gott ist oder Baal. Unentschieden sein ist aber letztlich auch eine Entscheidung. Das musst du dir bewusst sein. In manchen Fragen des Lebens kannst du vielleicht eine Zeit lang unentschieden bleiben. Ja, vielleicht zum Beispiel, welchen Nachtisch ich mir nach einem leckeren Essen bestellen werde. Nun, allzu lange warten solltest du auch nicht, damit die anderen nicht ungeduldig werden. Oder wo ich in Urlaub fahre, da kann ich auch noch eine Zeit lang unentschieden sein. Aber nicht im geistlichen Leben. Da kannst du es dir nicht leisten, unentschieden zu sein. Wenn du da unentschieden bist, das heißt, naja, ich habe nichts gegen Gott, ich glaube eigentlich an die Bibel, ich glaube das alles, aber weißt du, irgendwie bin ich noch nicht so ganz bereit dafür. Unentschieden ist auch eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung dagegen. Du kannst nicht halb drin und halb draußen sein, das geht nicht. Du kannst nicht mit einem Bein in der Welt und mit dem anderen Bein in der Gemeinde stehen. Du kannst nicht mit einem Bein im Himmel und mit einem Bein in der Hölle stehen, das geht nicht. Und wenn du eben halbe sein willst, bist du in Wirklichkeit ganz draußen. Du magst reich sein, du magst dich gut fühlen, besonders hier in unserer Gesellschaft ist es nicht so. Wir merken es oft gar nicht, wenn wir lau werden, wenn wir einschlafen geistlich. Es mag uns gut gehen, wir sind gesund, wir haben genügend Geld, wir haben genügend Essen im Kühlschrank, es geht uns wunderbar. Und wir denken, wow, wir brauchen doch gar nichts, ist alles wunderbar. Wir haben hier schöne Räumlichkeiten, in denen wir uns versammeln als Gemeinde, wir haben tolle Musik, ist doch super. Und trotzdem können wir arm, blind, elend sein. Reich, aber lauwarm, das ist heute das Thema, was wir uns anschauen. Wir schauen uns das in 5 Punkten an, ganz einfach. Die Anrede, das Problem, der Rat, das Angebot und schließlich der Schlussappell. Immer wieder der gleiche Aufbau, die Sendschreiben haben immer den ähnlichen Aufbau. Es gibt eine Anrede, dann gibt es ein Problem, dann gibt es einen Rat, ein Angebot, ein Schlussappell. Wir beginnen mit der Anrede. Die Anrede, Vers 14. Heißt es, und dem Boten der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Christus stellt sich hier vor, er schreibt der Gemeinde in Laodicea über Johannes, seinen Knecht hier im Buch der Offenbarung. Und über diese Gemeinde wissen wir, wie viele von den anderen, außer Ephesus, wissen wir nicht sehr viel. Nur, dass sie wahrscheinlich während der Zeit von Paulus' Dienst in Ephesus, also ungefähr Apostelgeschichte 19, würde man den Hintergrund einordnen, gegründet wurde. Paulus selbst gründete sie nicht. Als er später den Kolossern schreibt, in Kolosser Kapitel 2, erwähnt er die Gemeinde in Laodicea und dass er noch nicht da gewesen sei. Die Stadt Laodicea ist allerdings sehr interessant. Zusammen mit Kolossä, da kennen wir den Kolosserbrief, und Hierapolis war sie eine der drei Städte im Lykustal. Es gibt, wenn ihr von der Küste, da wo Ephesus war, die heutige Türkei, gibt es so ein großes Tal. Das hieß damals Lykustal und ist dann, diese Stadt ist dann ungefähr 160 Kilometer östlich von Ephesus zu finden, also ins Landesinnere hinein. Laodicea war die südöstlichste dieser sieben Städte, etwa 65 Kilometer von Philadelphia, was ein bisschen nördlicher liegt, entfernt. Auf einem mehrere hundert Meter hohen Plateau gelegen, war Laodicea gewissermaßen militärisch uneinnehmbar. Es war eine ideale Lage, um eine Stadt, damals musste man eine Stadt, möglichst auf einen großen Hügel bauen, denn was steile Abhänge gibt, damit eben von keiner Seite irgendwie optimal angegriffen werden kann. Aber es gab einen wunden Punkt in dieser Stadt. Diese Stadt hatte keine Wasserquelle. Und deshalb musste das Wasser von weit her über sogenannte Aquädukte, das sind antike Wasserleitungen, unterirdische Wasserleitungen, in einer ungefähr 10 Kilometer langen Strecke herbeigeführt werden. Dadurch wurde das Wasser unangenehm, lauwarm und eklig zum Trinken. Das ist der Hintergrund, warum Christus das anspricht. Laodicea wurde von dem seleukischen Herrscher, das sind griechische Herrscher, Antiochus II. Um 255 vor Christus gegründet. Und er nannte diese Stadt Laodicea. Mit dem Pax Romana, Frieden unter Roms Herrschaft, wurde die Stadt sehr reich und einflussreich. Sie lag strategisch günstig an einer Kreuzung zweier wichtiger Handelsstraßen, so wie das heute auch der Fall ist, wenn Städte einen großen Hafen haben zum Beispiel oder sonst irgendwie viel, einen Knotenpunkt, wie man so schön sagt, dann gab es viel Handel. Der römische Staatsmann und Philosoph Cicero löste dort seine Kreditbriefe ein, was zeigt, dass Laodicea ein strategisches Bankenzentrum war. Also die antike Trade Republic, wer die App kennt. Zusätzlich war die Stadt auch für die Produktion ihrer besonders zarten Wolle, eine schwarze, edle Wolle bekannt und ein wichtiges Zentrum der antiken Medizin. Ist auch spannend. Diese Schule war vor allem für eine von ihr entwickelte Augensalbe bekannt, die überall ins römische oder griechisch-römische Reich exportiert wurde. Diese drei Wirtschaftszweige, Finanzen, Wolle und Herstellung von Augensalbe, spricht Christus ebenfalls an in seiner Rede an diese Gemeinde. Deshalb ist es etwas, was diese Leute damals sehr, sehr gut verstanden haben. Zunächst aber stellt sich Christus hier der Gemeinde in besonderer Weise vor. Er stellt sich mit drei Titeln vor, wenn wir das hier anschauen, jetzt im Vers 14. Einmal sagt er ist der Amen. Ursprünglich, wir sagen das nach den Gebeten, wir sagen immer Amen. Aber ursprünglich ist das ein hebräisches Wort, welches Wahrheit oder auch Bestätigung bedeutet. Also wenn wir ein Gebet sprechen und am Schluss sagen wir Amen, dann meinen wir damit, so sei es. Das ist die Bestätigung, so soll es sein, das ist wahr. Christus ist der Wahrhaftige, der Souveräne, der zuverlässige Gott der Wahrheit eben. In ihm erfüllen sich alle Verheißungen mit Sicherheit. Er ist der treue, wahrhaftige Zeuge. Das ist der zweite Titel, den er sich hier gibt. Auch was er sagt und lehrt, spricht für sich. Es ist wahr, es ist richtig, es ist vertrauenswürdig. Und der dritte Titel hier ist der Ursprung der Schöpfung Gottes. Das bedeutet nicht, dass er selber geschaffen wurde, sondern dass er selber der Ursprung aller Dinge ist. Christus sagt hier, ich bin die Wahrheit, ich sage die Wahrheit und ich bin der Ursprung aller Dinge. Das ist interessant, dass er sich genau dieser Gemeinde so vorstellt, weil diese Gemeinde war alles andere als wahrhaftig und treu und zuverlässig. Es war das pure Gegenteil. Die Laodicea, die waren eben lauwarm, unentschieden. Und das war ihr größtes Problem. Und somit kommen wir schon zum zweiten Punkt. Wir haben jetzt die Anrede gesehen, ein bisschen was vom Hintergrund gehört von Laodicea. Jetzt kommen wir zum Problem. Das Problem finden wir in den Versen 15 bis 17. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Wiederum sagt Christus, ich kenne, das ist ein inniges Kennen, deine Werke. Letztlich offenbaren die Werke den wahren Glauben eines Menschen. So wie du lebst, so glaubst du, oder so wie du glaubst, so lebst du auch. Also was du auslebst, das ist das, was du eigentlich glaubst. Und was waren diese Werke? Nun, sie werden uns hier nicht näher beschrieben. Wir bekommen nur eine Metapher, ein Bild aus der damaligen Kultur. Eben Bezug nehmend auf diese Untergrundäquadukte, diese antiken Wasserleitungen, die die Stadt mit Wasser versorgten. Und dieses Wasser, was kilometerlang in diesen unterirdischen Leitungen floss, wurde dreckig, feulig und lauwarm. Ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, so abgestanden hat das wahrscheinlich gerochen. Es war so richtig zum Spucken. Einige Gelehrte gingen sogar davon aus, dass sich in diesen Leitungen das Wasser sogar mit Mineralien durchsetzt hat, welche Erbrechen auslösen konnten. Also jeder, der mal Urlaub macht in Laodicea, der musste erstmal eine Weile brechen, bis er sich an das Wasser gewöhnt hat. Nun, so beschreibt Christus nun diese Gemeinde. Das ist sehr traurig. Das ist sehr tragisch und furchterregend. Er sagt, dass du weder kalt noch heiß bist. Das ist dein Problem. Ach, dass du doch wenigstens kalt wärst oder heiß wärst. Und was meint er damit nun? Am besten, und es gibt hier natürlich verschiedene Auslegungen, aber am besten ist es hier, das so zu verstehen, heiß ist einfach geistig, lebendig, aktiv, kalt ist Menschen, die einfach Christus kaltschnäuzig ablehnen. Die einfach sagen, nee, will ich nichts wissen. Aber die Laodicea, die waren eben weder noch. Weder klar drin, noch klar draußen. Und das, meine Lieben, das ist einer der schlimmsten Zustände, in denen du dich befinden kannst. Es ist besser, du bist kalt, du sagst nein und läufst davon. Oder du bist brennend heiß und folgst Christus nach. Aber dieses Ding hier, das ist einer der schlimmsten Zustände. Wir haben bereits die kalte Orthodoxie gesehen in Ephesus. Wir haben bereits die tote Orthodoxie, das heißt die rechte Lehre, gesehen. Aber das hier, das nenne ich die Nichtsdoxie oder die Chliarodoxie von Chliaros, das heißt lauwarm. Das ist aber nichts an Lehre oder Inhalt oder Substanz. Das ist Wischiwaschi, das ist ökumenischer Brei, das ist goldene Mitte, alles geht, alles egal. Hauptsache, wir fühlen uns wohl dabei. Sind reich, es geht uns gut, wir sind gesund, alles okay. Oh, nicht ablehnend. Sicherlich höflich, freundlich, nett. Eine nette, gemütliche Gemeinde. Aber auch nicht besonders eifrig. Naja, wir wollen es ja nicht übertreiben, ne? Wir wollen eigentlich gesetzlich sein. Eher so gleichgültig, postmodern. Bloß niemandem zu nahe treten. Niemanden Gefühle verletzen. Das ist lauwarm. Die goldene Mitte. Weder drin noch draußen. Und Christus findet das zum Spucken. Er sagt hier, ausspeien aus meinem Mund. Das ist heftig. Das ist wirklich sehr heftig. Manche Gemeinden machen Christus zornig, andere machen ihn traurig, diese hier macht ihn krank. Warum? Und wir lesen weiter, Vers 17. Denn du sprichst, ich bin reich. Christus, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich bin doch reich, mir geht's doch gut. Ich habe kein Problem, ich weiß nicht, was du hast. Das ist die Einstellung hier. Ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt es an nichts. Aber du erkennst nicht, dass du elend, erbärmlich, arm, blind und entblößt bist. Und sie dachten wohl, reich zu sein, weil sie wahrscheinlich materiell viel hatten. Tatsächlich war Laodicea eine sehr materiell gesegnete Stadt. Es ging ihnen gut, alles schien doch okay zu sein, aber der Schein, der trügt. Wie auch die Stadt Laodicea, das ist auch ein interessanter Hintergrund hier, welche nach einem, es gab ein schreckliches Erdbeben, wir haben das schon ein paar Mal gehört, auch Philadelphia war davon betroffen, andere Städte auch. Und es gab dieses schreckliche Erdbeben, kam auch, also geschah auch in Laodicea, aber Laodicea war die einzige Stadt, die nach diesem schrecklichen Erdbeben im Jahre 60 nach Christus keine finanzielle Hilfe von Rom nötig hatte, um sich selber wieder aufzubauen. Wir haben es selber geschafft! Wir schaffen das! Genau das war die Einstellung. Aber sie waren geistig blind, elend, erbärmlich, arm, blind, entblößt. So beschreibt sie Christus hier. Dieser Befund ist erschreckend, weil diese Menschen deswegen wahrscheinlich eben alle nicht wiedergeboren waren. Woran sehen wir das auch noch? Nun, Christus steht auch draußen vor der Tür, in Vers 20. Er ist nicht mehr in dieser Gemeinde drin, er steht draußen. Und deshalb war das eine Gemeinde voller Bekenner. Die schlimmsten, schwierigsten und herausforderndsten Menschen in der Gemeinde sind und bleiben die religiösen Menschen. Es sind und bleiben die, die sich einbilden, Christen zu sein, aber keine sind. Die denken, es ist doch alles okay mit mir, ich habe doch mal ein Gebet gebetet, ich weiß doch alles, ich kenne doch alle Antworten, ich kenne das Evangelium, aber ihr Leben zeigt es nicht. Es ist lauwarm. Es ist weder Fisch noch Vogel. Es ist undefinierbar. John MacArthur schreibt das treffend, Zitat, niemand ist schwieriger für Christus zu erreichen als ein falscher Christ. Zitat Ende. Keine der sieben Gemeinden erhält eine solch harte Beurteilung wie Laodicea. Elend, arm, blind, zum Spucken. Keine Gemeinde der sieben Gemeinden beschreibt den Zustand, und ich muss es so sagen, des heutigen Evangelikalismus besser als diese. Gut aufpassen jetzt. Es kommt noch ein wichtiger Hintergrund, kultureller Hintergrund. Wisst ihr, was das Wort Laodicea bedeutet? Demokratie. Laos, Volk, Dikao, ich herrsche. Die Herrschaft des Volkes. Nun, das sah natürlich sicher ein bisschen anders aus als die heutigen Demokratien. Aber wir können gut und gerne sagen, die Laodiceer sind die Christen der Demokratie. Das sollte zu denken geben. Die Demokratie macht weichgespült. Jeder kann machen, was er will. Jeder kann seine Meinung haben. Individualismus, Selbstbestimmung, das muss damals schon die Kultur geprägt haben. Seht ihr, es gibt nichts Neues unter der Sonne, sage ich immer wieder. Und so ist es heute auch. Und wenn dieses Denken in die Gemeinde reinkommt, die Gemeinde ist keine Demokratie. Hier gilt nicht einfach Meinungsfreiheit. Nein, gilt nicht. Hier gilt nur eine Meinung. Diese hier. Sonst keine. Nur Gottes Meinung zählt. Keine andere. Es ist keine Demokratie hier. Wir stimmen nicht ab. Wir sagen nicht, oh, ich denke aber das und ich sehe es aber so und ich sage, nein, vergiss es. Dann bist du hier am falschen Ort. Gemeinde gilt das, was Christus sagt. Nichts anderes. Niemand interessiert sich mehr für rechte Lehre oder biblische Richtigkeit. Das ist heute auch sehr typisch. Ach, das ist doch egal. Hauptsache, wir glauben alle an Jesus. Die Frage ist nur, welcher Jesus? Gemeindestrukturen, Rollen der Geschlechter, Mitgliedschaft, Verbindlichkeit in einer Gemeinde, Heiligung, Gehorsam, rechte Lehre, rechtes Verständnis, biblische Theologie, alles wird den Bach runtergespült heute. Interessant. Lauwarm. Gleichgültig. Neutralisiert. Das passt doch auf die heutige Zeit. Das ist alles nicht so wichtig, Gemeinde ist nur Nebensache, ich lebe für ganz andere Dinge, ich habe ganz viele Hobbys, ich habe das und dies und jenes, Gemeinde interessiert mich nicht so, da komme ich am Sonntag hin, wenn es mir mal passt, und sonst komme ich halt nicht. Das ist doch die Einstellung heute. Nicht bei euch, aber bei vielen Menschen heute. Vielleicht bei einigen von uns auch. Nicht bei allen, aber wir können uns prüfen. Und daher, wenn das dein Zustand ist, und das Problem ist meistens, diese Menschen merken diesen Zustand nicht, weil sie ja eben denken, es ist alles okay mit ihnen. Das ist ja gerade das Problem. Aber wenn das dein Zustand ist, dann tue Buße. Kehre um. Es ist noch nicht zu spät. Wir können auch zu Christus umkehren. Christus bietet hier der Gemeinde in Laodicea ebenfalls das, die Umkehr an. Wir sehen das gleich. Was können wir also tun? Nun, wir haben gesehen, die Anrede, das Problem. Und jetzt kommen wir zum Rat. Verse 18 bis 19 finden wir den Rat. Was sollen wir denn tun jetzt, wenn ich das erkenne? Was sagt Jesus hier? Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Christus gibt dir und mir, uns, einen dreifachen Rat. Der Gemeinde in Laodicea und auch dir, wenn du lauwarm geworden bist. Erstens sagt er, dass du Gold kaufen sollst, das im Feuer geläutert ist. Nun, hier spielt er auf den reichen Finanzmarkt an in Laodicea, aber er meint hier natürlich geistlichen Reichtum. Und das im Feuer geläutert betont die Reinheit des Goldes, somit seinen unschätzbaren Wert, genau wie der geistliche Reichtum einer echten Beziehung zu Christus. Zweitens sagt er hier, weiße Kleider. Damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Nun, Laodicea war bekannt für die schwarze edle Wolle, die sie verkauften, aber sie sollten sich jetzt weiße Kleider kaufen. Geistlich gesprochen symbolisieren weiße Kleider in der Offenbarung immer Heiligkeit und Reinheit. Zum Beispiel Kapitel 19, Vers 8, also Gerechtigkeit. Also einerseits müssen sie Buße tun, müssen wieder in diese Beziehung zu Christus finden und müssen Buße tun über ihre Sünde, sie müssen gerecht leben. Das symbolisieren die weißen Kleider. Und schließlich finden wir noch die Augensalbe. Salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Laodicea war, wie gesagt, bekannt für seine medizinischen Errungenschaften, insbesondere für seine Augensalbe. Und geistlich gesehen waren die Christen aber alles andere als sehend, nämlich sie waren blind. Blindheit steht oft für einen Mangel an geistlicher Erkenntnis. So werden die Pharisäer zum Beispiel in Matthäus 15, 14 blinde Blindenleiter genannt. Also geistliche Erkenntnis. Sie brauchen echten Glauben, sie brauchen echte Heiligkeit und sie brauchen echte geistliche Erkenntnis. Das ist das, was die lauwarmen Christen brauchen. Zum Schluss macht Christus nochmal eine Zusage an alle, die auf seinen Ruf hören und Buße tun würden. Das ist Vers 19, alle, die ich lieb habe, die beführe und züchtige ich. Meine Lieben, das ist so kontrakulturell heute. Christus richtet hier gerade sehr überführende Worte an eine Gemeinde, die wohl voller nicht wiedergeborener Bekenner ist. Und einige könnten diese Worte als lieblos und hart empfinden. Ah, das ist aber hart. Findest du das nicht ein bisschen extrem, Christus, dass du uns so verurteilst? Ist das nicht ein bisschen hart, das Urteil? Aber er sagt, ich habe dich lieb und deshalb züchtige ich dich, deshalb korrigiere ich dich. Und so sei nun eifrig. Und tue Buße. Ihr hört in dem Wort eifrig hier eine bestimmte Anstrengung, die das erfordert. Es ist nicht einfach so, okay, gut, dann tun wir halt Buße und dann ist gut. Nein, ich muss mich wirklich hinterfragen, wie sieht wirklich mein Leben aus? Bin ich wirklich entschieden, Christus nachzufolgen? Oder bin ich eben so unentschieden, immer mal wieder so hier, mal da, mal dort? Das brauchen wir heute. Darf ich es nochmal sagen? Wir Christen der Demokratie brauchen das besonders in unserer Kultur. In dieser lauwarmen, postmodernen, individualistischen, stolzen, oh, ich bin reich, ich brauche keinen, ich weiß es besser. Das ist doch die Einstellung heute. Leute kommen hier an manchmal in die Gemeinde, ja, ich habe jetzt hier die letzten 2 Monate lang YouTube-Videos studiert und ich weiß es jetzt besser. Echt? Wirklich? Eingebildet, würde ich dem sagen. Wir brauchen echten Reichtum, echte Errettung, das Gold aus dem Feuer. Wir brauchen wahre Heiligkeit, weiße Kleider und wahre geistliche Erkenntnis, die Augensalbe. Echte Wiedergeburt, konsequente Heiligkeit, biblisches Unterscheidungsvermögen. All diese drei Dinge fehlen heute so oft. Unterscheidungsvermögen, praktische Heiligung und überhaupt die Wiedergeburt. Alle drei kann auch nur der Herr schenken. Wir wissen, es ist die Gnade Gottes. Es ist nicht unser Tun. Wir müssen zu Christus kommen und bekennen, Herr, ich bin arm und blind und elend. Ich kann nichts tun von mir aus. Und dann wird er uns das Gold geben, die weißen Kleider und auch die Augensalbe, dass wir sehen können. Aber wie schon gesagt, Menschen, die von sich selbst überzeugt sind, werden nicht so schnell überführt sein. Das ist das Traurige. Daher lasst uns beten, dass der Herr unsere Augen öffnet. Ja, auch wir. Ich möchte hier nicht nur über andere Gemeinden wettern. Nein, überhaupt nicht. Ich will hier auch ganz deutlich machen, auch wir stehen diese Gefahr. Wir stehen diese Gefahr. Wir sind Kinder unserer Zeit und wir sind oft sehr betriebsblind. Unsere Kultur hat uns mehr geprägt, als wir vielleicht für möglich halten. Unsere Kultur um uns herum ist individualistisch. Jeder macht, was er will. Jeder kann sagen und lassen und tun, was er will. Jeder kann sich selbst verwirklichen, selbst bestimmen und. Ich könnte hier aufzählen. All diese ganzen Philosophien, die dir eingeredet werden, indirekt, durch Radioprogramme, durch Filme, durch Bücher, durch alles Mögliche, durch Menschen, die es ausleben, durch soziale Medien und. Wir sind umgeben davon. Und wir müssen uns und dürfen uns nicht einbilden, dass das keinen Einfluss auf uns hat. Wir stehen in der Gefahr. Und deshalb beginnt es bei mir. Ich muss mich selbst prüfen. Und wenn du Geschwister hast, die dir nahe stehen, die Defizite ansprechen in deinem Leben, dann lass es zu. Lass dich überführen. Sei nicht wie ein Laodizäer. Ich bin reich, ich habe alles. Was erlaubst du dir eigentlich, mich hier zu kritisieren? Sei nicht so. Lass dich überführen. Denn was wir hier sehen bei den Laodizäern, ist genau dieses Problem. Ihr Reichtum und ihre Kultur hat sie verblendet. Und in Wirklichkeit waren sie arm, blind und bloß. Reich, aber lauwarm. Die Anrede, das Problem, der Rat. Und jetzt kommt das Angebot. Das Angebot. Vers 20. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Nun, obwohl dieser Vers oft für evangelistisch oder auf evangelistischen Traktaten zu finden ist und manche vielleicht sogar das so auslegen, ja, Christus steht an deiner Herzenstür und klopft an, muss ich euch etwas enttäuschen, das ist nicht das, was dieser Vers sagt. Christus steht hier vor der Tür einer ganzen Gemeinde. In der Gemeinde gab es keinen mehr, der wiedergeboren ist, und er steht bereits draußen. Das ist der Punkt hier. Es ist letztlich schon ein Aufruf von einzelnen Mitgliedern in dieser Gemeinde. Wer immer sein Herz für den Aufruf öffnen würde, zu dem würde er hineingehen. Zudem, dann wäre Christus wieder in der Gemeinde. Wenn ein Mensch die Wiedergeburt erlebt da drin, dann ist Christus wieder drin. Dann heißt es hier, ich werde zu ihm hineingehen, das Mahl mit ihm essen, das Öffnen, das Tür öffnen steht gleich mit dem Buße tun, was wir vorhin schon gesehen haben im Zusammenhang, wenn er Buße tut, wenn er Christus in sein Leben lässt, nimmt das Mahl mit ihm ein. Das könnte das Mahl des Herrn sein, das könnte aber auch einfach ein Ausdruck von Gemeinschaft sein in der damaligen Zeit. Das kennen wir weniger hier in unserer Kultur, aber damals war es so, in orientalischen Ländern deutete das gemeinsame Essen auf ein starkes Band der Zuneigung und Kameradschaft hin. Der Punkt ist hier, Christus ist bereit, die Sünde zu vergeben. Das ist wichtig. Er ist bereit, in dein Leben wieder neu, dein Leben wieder neu anzufachen, damit du eben brennen kannst für ihn. Das ist das Ziel. Das muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist, wenn das der Fall ist bei dir. Es muss nicht so bleiben. Und deshalb richtet er hier dieses Angebot an uns, auch an dich. Wenn du schon lange in die Gemeinde kommst, wenn du schon hier bist und Christen kennst oder überhaupt schon hier aufgewachsen bist in der Gemeinde und lauwarm bist, dann denk an diese Worte. Christus ist bereit. Entscheide dich. Warte, schieb es nicht hinaus. Entscheide dich jetzt für Christus. Folge ihm nach. Sei konsequent eben. Lass dir die Augen öffnen. Lass dir auch deine Fehler zeigen, deine Sünden zeigen. Lass dir helfen. Das ist gemeint mit kaufe dir Augensalbe hier in diesem Bild. Reich, aber lauwarm. Die Anrede, das Problem, der Rat, das Angebot. Jetzt kommt der Schlussappell. Verse 21 bis 22. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Einmal, wer werden die Überwinder hier angesprochen? Das heißt, die wahren Christen. Oder jetzt hier diejenigen, die eben auf den Ruf zur Buße reagieren und zu Christus kommen. Dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Wir haben schon darüber gesprochen, 1. Korinther Kapitel 6, wir werden mitherrschen. Wir werden mitherrschen im Millennium, im tausendjährigen Reich, wenn Christus wiederkommt und hier auf der Erde von Jerusalem aus regieren wir über diese gesamte Welt, dann werden wir alle mitherrschen und dann auch in aller Ewigkeit. Wir haben das schon angeschaut, wir werden noch mehr Details davon sehen in der Zukunft, aber das ist das, worauf er hier anspielt. Denke daran. Denke daran, was auf dem Spiel steht. Du wirst mit mir auf dem Thron sitzen, sagt er. So wie ich mit meinem Vater auf dem Thron. Ich meine, überlegt euch das mal. Was für ein Privileg. Ich meine, ich denke das oft, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich denke das oft, wenn ich bete, dann denke ich mal, ja Christus, ich bin schon nur froh, wenn ich irgendwie den letzten Platz irgendwo im Himmel kriege. Das ist mir völlig egal, wenn es der letzte Platz ist, irgendwo ganz hinten in der Besenkammer, ja. Weil das wird so herrlich sein da oben, das ist völlig egal. Nein, 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 nicht der letzte Platz, auch nicht nur die billigste Wohnung, nein, nein. Mit auf dem Thron wirst du sitzen. Du wirst mitherrschen, du bist ein König. Das ist, was Christus dir geben will. Er will dich förmlich überschütten mit Segen. Und deshalb lohnt es sich wirklich, alles zu geben. Deshalb lohnt es sich wirklich, mit unserem lauwarmen Christentum aufzuhören. Das ist der Grund. Das steht hier. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist in Gemeinde sagt. Hast du ein Ohr? Hörst du zu? Hörst du aufmerksam zu? Verstehst du, was Christus hier sagt? Wer ein Ohr hat, der höre. Das ist einmal mehr dieser Aufruf, diese Warnung ernst zu nehmen. Reagier darauf. In diesem Fall ist es mit Buße und Glauben. Und das war das letzte der sieben Sendschreiben. Und wir haben viel gelernt und gehört. Die Botschaft ist klar. Auch wenn es einige Details gibt, die schwierig sind auszulegen, einige Symbole, ich habe euch einfach oft auch gesagt, es gibt da verschiedene Positionen und ich denke, das ist die vernünftigste, aber die Botschaft ist klar, die ist unmissverständlich. Christus kommt. Bist du bereit, Gemeinde? Weil hier finden wir jetzt das letzte Wort an die Gemeinde. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. In Kapitel 4 geht's los mit nach diesem schaute ich. Dann geht's in die Zukunft. Dann geht's direkt in die Trübsalzeit. Ab da wird von der Gemeinde nichts mehr gesagt. Das Gemeindezeitalter ist da schon vorbei. Und wenn du in diese Zeit kommst, wäre es für dich auch schon zu spät, noch dabei zu sein bei der Entrückung. Also hier, die Botschaft ist, Gemeinde, bist du bereit? Und wir haben diese sieben Gemeinden angeschaut und das müssen wir uns wirklich vergegenwärtigen. Wir heute, wir nach 2000 Jahren Kirchengeschichte, sieben Gemeinden und nur zwei waren wirklich bereit. Von den sieben. Smyrna und Philadelphia. Die Verfolgte und die kleine Schwache. Die waren bereit. Die restlichen waren entweder im Begriff zu sterben, zu erkalten, verführt zu werden oder bereits tot. Wie Sardes oder eben auch Laodicea. Und das ist vor 2000 Jahren. Das war gegen Ende des ersten Jahrhunderts. Das war gerade mal 40 Jahre nach Paulus und Petrus und Johannes und den Aposteln und Apostelgeschichte, der Heilige Geist, die Zeichen, die Wunder, all das. Das war nur ein paar Jahrzehnte später. Von sieben Gemeinden, zwei sind noch lebendig und der Rest ist nicht bereit. Fünf sind nicht bereit. Und so müssen wir diese Sendschreiben sehr persönlich und sehr genau anschauen. Lebst du in kalter Orthodoxie wie Ephesus, korrekt, aber lieblos, Oder duldest du falsche Lehre in deinem Leben? Hörst du irgendwelchen Leuten zu, die irgendwelchen unbiblischen Quark erzählen, wie Pergamus oder wie Thyatira? Oder bist du bereits in der toten Orthodoxie angekommen? Hast du nur noch die Form nach außen, aber bist innerlich bereits geistlich tot? Oder der schlimmste Zustand von allem, der lauwarme Kaffee der Demokratie aus Laodicea. Die Nichtsdoxie. Einfach gleichgültig, neutral, goldene Mitte Christ sein. Egal was das Problem ist, du musst dich entscheiden. Und zwar selber, einzeln. Ein Prediger hat mal die Bekehrung mit einer solchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt ihr bestimmt, diese Drehtüren, wo immer nur eine Person durch kann. Da kann man nicht zu zweit durch, da kann man nicht zu dritt durch, kann man nur alleine. Du musst ganz alleine da durch. Diese Entscheidung triffst du alleine für dich. Niemand kann die für dich treffen. Wenn du eines Tages vor dem letzten Gericht stehst, wird keiner neben dir sein, aber der hat doch auch und der hat doch und meine Frau hat doch und meine Kinder und meine Kollegen und die... Nichts wird da zählen, keine Ausreden. Du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden. Ob du Christus nachfolgen willst, ob du wirklich konsequent dabei bist. Und sonst ist es besser, wenn du komplett aussteigst. Das ist besser. Weil, wenn du noch weiter mitläufst und weiter den lauwarmen Christen spielst und weiter hierher kommst, du häufst dir Zorn auf für den Tag des Gerichts. Weil wisst ihr, wenn du mehr weißt, wirst du auch ein härteres Urteil bekommen. Das muss uns bewusst sein. Je mehr du weißt, desto schlimmer, wenn du nicht wirklich wiedergeboren bist. Also manchmal ist es besser für gewisse Leute, sie hätten es nie gehört. Manchmal ist es besser für gewisse Leute, sie wären nie zu der Erkenntnis dieser Schrift gekommen und hätten darin gelesen, weil es für sie letztlich ein härteres Gericht bedeuten würde. Und das ist das Schlimmste, was du dir nur vorstellen kannst. Das wünsche ich niemandem. Und deshalb ist diese Warnung, diese 7-Cent-Schreiben, besonders das letzte hier, sehr, sehr ernst. Sehr ernst. Egal, was das Problem ist. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung. Hier, heute, jetzt kannst du dich noch entscheiden. Jetzt kannst du noch mal neu festmachen. Ich will konsequenter leben. Ich gehe ins Gebet, ich tue Buße über was immer du gerade in deinem Leben, nicht, wo du nicht konsequent bist, was immer es ist, ich weiß es nicht, kenne ich die Herzen, aber ich weiß, dass es diese Dinge gibt. Aber vergiss bitte nicht, das ist die letzte Warnung hier an die Gemeinden. Hier in diesem Buch befinden wir uns an einem wichtigen Dreh- und Angelpunkt jetzt. Wie gesagt, wenn wir ins Kapitel 4 kommen, werden wir diesen Blick sehen in den Thronsaal Gottes, in diese Herrlichkeit Gottes. Aber diese Herrlichkeit Gottes ist auch gekennzeichnet von Dunkelheit, von Blitzen und von Donner. Das ist die gesamte Gerichtsmaschinerie Gottes, die sich da in Bewegung setzt und sich bereit macht, diese Welt zu richten. Und deshalb bitte ich dich, überlege es dir gut. Denn nach diesem wird es losgehen. Es gibt nur noch das Gericht und dann kommt Christus wieder. Und das könnte heute passieren, dass die wahren Christen wegentrückt werden von diesem Planeten und du plötzlich alleine dastehst. Aber das werden wir beim nächsten Mal anschauen. Heute gilt diese Warnung einfach nochmal. Wir haben diese 7-Cent-Schreiben durchgelesen und wir müssen es uns zu Herzen nehmen. Jeder von uns, jeder Einzelne. Weil klar, eine Gemeinde wird hier angesprochen, aber am Ende sind es die einzelnen Glieder einer Gemeinde, die eine Gemeinde ausmachen. So bitte ich dich, das mitzunehmen diese Woche, zu sehen, wo bin ich lauwarm, wo bin ich kompromissbereit, wo bin ich jemand, der versucht, halbe-halbe zu leben und dann tue Buße und komme zu Christus. Amen. Lass mich noch beten. Herr Jesus Christus, wir bekennen, dass diese Themen auch uns betreffen. Wir bekennen, dass wir nicht immer so konsequent sind, wie wir sein könnten. Und so bitten wir um Vergebung, so bitten wir um Gnade. Wir erkennen die Warnung in diesem Text an die Gemeinde in Laodicea. Wir erkennen die Parallelen auch zu unserer Zeit, wie fast bei kaum einem anderen Sendschreiben. Vieles passt genau in unsere heutige Zeit. Wir erkennen, dass unser Zeitgeist genauso ist heute. Und bitte bewahre uns vor dem Bösen. Heilige uns durch dein Wort. Lass uns nicht von den Philosophien dieser Welt weggetragen werden und selbstsüchtig sein, unnahbar und auch unkorrigierbar. Gib uns immer die Gnade, dass wir bereit sind, umzukehren von unseren Sünden, von unseren lauwarmen, gleichgültigen, vielleicht eingeschlafenen Christsein. Mögest du jedem von uns diese Gnade schenken. Wir bitten dich darum, Herr. Wir müssen und möchten Werkzeuge sein in deiner Hand. Amen.